So zu leben, ist eine Frage. Wir haben gerade eine Predigtreihe, die heute zu Ende geht, Liebe lernen. Und wir können feststellen, dass wir nie auslernen werden in diesem Punkt. Das brauchen wir immer wieder. Ich werde gleich einen Text lesen, der aus der Bibel. Dieser Text schließt sich an das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Das hat Jesus den Menschen damals erzählt. Und die Zuhörer meinten, sie hätten das kapiert, worum es Jesus geht. Nämlich um den gelebten Glauben, um die praktische Nächstenliebe. Dass sie es nicht so ganz kapiert haben, werden wir gleich merken. Weil wir schon lange gesessen haben, stehen noch einmal zu dieser Lesung auf. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte: Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielen in Sorge und Unruhe. Aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Ich bete. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort und für diese Geschichte. Herr, erschließe sie uns, so dass wir es verstehen, wie wir das für uns, für unseren Alltag leben können. Und du tust das mit Sicherheit durch deinen Heiligen Geist. Dafür danken wir dir im Voraus. Im Namen Jesu. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Diese Geschichte ist ein Lehrstück, eine notwendige Ergänzung zum Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Hier geht es auch um Liebe, in vielfacher Hinsicht. Und es geht um die erstaunliche Tatsache, dass manche Menschen im Namen der Liebe aus edlen Gründen lieblos handeln können. Folgende Punkte dazu. Es geht hier um eine bunte Gemeinschaft. Wenn sich ein Christ über den anderen erhebt, wie kann ich in der Gemeinde angstfrei anders sein? Und das Letzte, wie kann eine Gemeinde die Buntheit fördern? Was auch immer die Buntheit bedeutet. Es geht hier erstmal um eine bunte Gemeinschaft. Und man kann sagen, eine christliche Gemeinde sollte eine bunte Gemeinschaft sein. Und sie ist es auch oft. Und gerade in diesem Text erleben wir eine Gemeinschaft, die ziemlich bunt ist. Jesus befindet sich in Bethanien, in einem besonderen Haus. Das war ein Vorort von Jerusalem, circa 3 Kilometer entfernt. Und Jesus ging sehr gerne in dieses Haus. Warum? Er wollte sich doch dort ausruhen. Er hatte viele anstrengende Tage in Jerusalem. Man hat ihn angegriffen. Gerade die Schriftgelehrte und Pharisäer. Und dann ging er nach Bethanien mehrfach. Das wird in der Bibel berichtet. Vielleicht war das sehr oft. Und in diesem Haus fand Jesus Frieden und Aufnahme. Er ging dort also nicht geschäftlich, um zu predigen, Wobei, er hat immer gepredigt, ob mit Worten oder ohne, das merken wir gerade. Aber er ging aus Liebe. Wie aus Liebe? Ja, lesen wir dort auch im Johannesevangelium. Jesus liebte aber Martha, ihre Schwester und Lazarus. Diese drei lebten in diesem Haus. Und das soll man im Hinterkopf behalten, diese Formulierung. Jesus liebte aber Martha, ihre Schwester und Lazarus. Das sind drei Menschen, die sich untereinander lieben und denen aber Jesus mit herzlicher Liebe auch verbunden ist. Wunderbar. Da ist zuerst die Martha. Sie wird immer als Erste, als die Herausragende genannt. Und sie scheint in dieser Familie die Hose anzuhaben. Das gibt's. Martha steht hier, nahm ihn freundlich in ihr Haus. Die Machtverhältnisse sind klar abgesteckt. Und da Maria, die war wahrscheinlich etwas jünger. Sie wird als Marthas Schwester genannt, nicht immer mit Namen. Diese Maria stand immer im Schatten von Martha. Das kennen wir auch. Diese Erfahrung haben wir selber vielleicht gemacht. Immer der kleine Bruder oder die kleine Schwester zu sein. Oder immer der Angestellte, immer ein kleines Lichtlein irgendwo. Und mit diesem zweitrangigen Status sich abzufinden, ist überhaupt nicht einfach. Aber Maria, sie scheint sich damit zufrieden gegeben zu haben. Und der dritte im Bund, der hier erwähnt wird, ist der Lazarus. Seine Stellung im Haus ist nicht ganz eindeutig. Wir wissen nicht, ist es der Bruder, Verwandte oder ein Freund der Familie. Auf jeden Fall, mit diesen drei Persönlichkeiten verwirklicht sich in diesem Haus eine Art christliche Gemeinschaft. Man könnte fast sagen, es ist ein Bild von einer christlichen Gemeinde. Da könnten wir selbst als Gemeinde uns dort finden. Denn überall, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, und das waren die drei, sagte Jesus, da bin ich mitten unter ihnen. Wir haben gesungen, Jesus in meinem Haus. Jedes Mal, wenn wir als Christen, als Gläubige uns mit anderen versammeln, er ist in unserem Haus. In der Gemeinde, im Gottesdienst, aber auch zu Hause. Auf jeden Fall versuchen wir heute, diesen Text aus dieser Perspektive zu sehen, als Bild einer christlichen Gemeinschaft. Drei völlig unterschiedliche Charaktere. Einmal die fleißige, die geschäftige Martha, dann die lauschende Maria und schließlich Lazarus. Er wird in der Bibel, im Johannesevangelium, Kapitel 11, zweimal als Freund Jesu genannt. Maria und Martha können wir einigermaßen einordnen. Martha ist die aktive Christin, die Christin der Tat. Und Maria, sie lauscht, sie hört auf das, was Jesus sagt. Sie ist sozusagen die Christin des Wortes. Aber es gibt anscheinend noch einen dritten Typen, dritte Art von Christen, nämlich die sind einfach Freunde Jesu. Eigentlich müssten alle sein, aber so ist es. Manche sind besonders tatkräftig und tun viel. Die anderen, die hören besonders gut auf Jesus und versuchen immer ihm ganz nah zu sein. Vielleicht vergessen sie dabei, was zu tun. Und der andere, ich bin ein Freund Jesu. Und ich denke, die Bibel sagt uns an vielen Stellen, wir sind unterschiedlich, aber Anteile von allen dreien können wir auch alle haben, in ganz verschiedene Aufteilung. Drei verschiedene Menschen im Bunde, verschiedene Charaktere, die Jesus lieben und denen Jesus in herzlicher Liebe zugetan ist. Sie sind und fühlen sich von Jesus geliebt. Und das haben sie gemeinsam. Darum lieben sie auch Jesus. Jesus Christus, wollte nie eine Einheitlichkeit in seiner Gemeinde. Das heißt, alle werden wie uniformiert, exakt gleich, auch was die Charaktere angeht. Das wollte er nicht, er wollte Einheit. Und das ist ein Unterschied. Genauso heute unter den Christen. Jesus will eine Einheit, aber nicht Einheitlichkeit. Und so kann man auch verschiedene Christen unter einen Hut bringen, wenn sie die Einheit haben. Vor allem die Verbundenheit mit Jesus. Die verbindende Macht hier war die Liebe Jesu und seine Liebe zu allen drei. Und das ist die Grundlage aller Einheit, auch in jeder Gemeinde. Nicht alle müssen genauso ticken. Nicht alle müssen genauso tatkräftig sein. Wir haben doch alle verschiedene Gaben. Und nicht alle müssen genauso, sage ich mal, intensiv auf Jesus hören. Aber alle können und sollen wir Freunde Jesu sein, die sich geliebt wissen von Jesus Christus. Wir finden in der Bibel einen Text im Galaterbrief. Dort heißt es, dient einander als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Wer redet, der redet mit den Worten, die Gott ihm gibt. Wer dient, der dient aus der Kraft, die Gott verleiht. So wird in allem Gott verherrlicht durch Jesus Christus. Sein ist die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Christliche Gemeinde ist eine Gemeinschaft der Begabten, eine bunt schillernde Gemeinschaft. Es gibt keine zwei, die gleich wären. Alle sind wir unterschiedlich und alle sind wir begabt. Aber es kann vorkommen, dass sich ein Christ über den anderen erhebt. Und da wird hier auch was Typisches für eine christliche Gemeinde berichtet. Es kommt ab und zu oder immer wieder zum Zank, zu Streitigkeiten. Streit über verschiedene Auffassungen von Christen. Friedrich Nietzsche hat einmal etwas gesagt, was nicht so schön klingt. Wo zwei Christen zusammen sind, ist der dritte bereits tot. Wow. Aber er wusste, wovon er redete. Er war ein Pfarrerssohn. Ja? Also sein Vater war Pastor. Genau. Und die kriegen am meisten mit. Leider, das muss ich von meinen Kindern sagen, das war nicht immer erbaulich, was sie manchmal so gehört haben. Auch wenn sie nicht am gleichen Tisch gesessen haben. Aber die hatten ganz große Ohren, wenn Mama und Papa sich unterhalten haben. Und dieser Friedrich Nietzsche hat wahrscheinlich seinen Vater auch oft über Dinge reden hören, die nicht so erbaulich waren in Bezug auf christliche Gemeinschaft. Und Nietzsches Aussage kann man so deuten, wenn zwei Christen aufeinandertreffen, haben sie oft nichts Besseres zu tun, als sich über die Unmöglichkeit des dritten abwesenden Christen zu beschweren, über ihn zu reden, ihn lächerlich zu machen, zu verspotten und so weiter. Das ist eine der großen Sünden der Christen. Die fällt oft unter den Tisch. Man betrachtet sie nicht als eine große Sünde oder überhaupt. Aber in der Kirchengeschichte finden wir Unmengen davon, auch heute. In allen, würde ich so mal sagen, Gemeinden, da lehne ich mich ganz weit aus dem Fenster hinaus. Deshalb sage ich noch einmal, die einigende Kraft in der Gemeinde Jesu ist die Liebe, mit der Jesus den Einzelnen liebt. Jesus hatte aber Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Und diese bunte Einheit wurde auf einmal zerschnitten, indem einer ausscherte und sein Christsein nicht mehr auf der Liebe zu Jesus baute, sondern auf eigene Liebe, auf eigene Empfindlichkeiten. dann fängt einer auf einmal zu vergleichen. Ich mache das so und die anderen machen es gar nicht. Ich bin doch besser als der andere. Ich bin so fleißig. Eigentlich müsste der andere genauso sein. Und jetzt kommt dann irgendetwas, wo man sein persönliches Schwergewicht hat. Eben mit den Begabungen. Jeder von uns ist anders gelagert, hat andere Begabungen. In dem Moment, in dem du anfängst, dich zu vergleichen, baust du dein Christsein auf deine eigenen Liebe und nicht auf der Liebe Jesu. Und auf diese Weise kommt die Geschichte hier in eine Schieflage. Da entsteht auf einmal Spannung. Da ist ein hoher Gast im Haus. Und er kommt nicht allein, sondern er kommt mit ganzer Truppe seiner Jünger. Und es ist so, wenn viele kommen, vor allem die Männer, nach einem vollen Tag, was haben sie alle? Hunger. Sie wollen trinken. Und die Martha fühlte sich als Gastgeberin. Sie war auch eine Gastgeberin. Sie wollte eine gute Gastgeberin sein. Deshalb wollte sie was vorbereiten zum Essen. Für sie war ein Unding, dass diese Maria so untätig war. Sie saß zu den Füßen Jesu, hat rumgescheckert, gescherzt vielleicht und nichts getan. Hat nur dem gehört, was Jesus erzählt hat. Was ist das für eine, hat sie sich gedacht. Und sie hat sich bei Jesus auch beschwert. Bei Maria war nichts von der praktischen Liebe zu spüren. Und da ist die Martha richtig in Wallung gekommen. Maria sitzt dort und hört zu. Ja, und das kommt direkt nach diesem Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und dieses Gleichnis endet mit dem Satz, dann geh und handle du genauso. Also werde praktisch. Siehe die Not. Helfe doch. Geh doch nicht in den Tempel als Priester oder als Levit, sondern wende dich dem Menschen zu, der verletzt auf dem Weg liegt. Martha tut das. Sie geht hin, sie merkt die Not, dass sie Hunger haben und sie will helfen. Und so kommt es in dieser kleinen Hausgemeinde zu einem Bruch. Martha baut sich auf vor Jesus und sagt diesen berühmten Satz. Wieso sitzt die da? Warum hilft sie nicht? Tu doch, Herr, was? Hau ihr auf die Finger, sag ihr doch was. Hier wird nicht der diakonische Liebesdienst der Martha getadelt. Nein, das, was sie tut, ist das Richtige. Damit tut sie das, was wir gehört haben. Geh hin und tu das Gleiche. Tadel kommt in dem Moment, in dem Martha ihr eigenes Tun, ihre eigenen Schwerpunkte zur Grundlage ihres Christseins macht. Und sie fängt an, sich mit ihrer Schwester zu vergleichen und sie abzuwerten. So, ich überspitze die Geschichte etwas, damit wir merken, dass sowas vorkommen kann. Aus besten Absichten entwickeln sich manchmal solche Situationen, wo einer dem anderen unangenehme Dinge sagt. Man macht sich vielleicht selbst zum Maßstab dessen, wie sich ein guter Christ zu verhalten hat. Damit qualifiziert man den anderen etwas ab. Da kann ich viele Beispiele nennen. Praktische Dienste, der eine kocht Kaffee, der andere hilft den bedürftigen Menschen. Irgendjemand macht irgendwas bei der Technik in der Gemeinde und da kommen welche und die sitzen da und genießen den Gottesdienst. Und da kann es auch eine Aufregung geben. Könnten die auch nicht mal? Vielleicht kritisieren sie noch meine Arbeit. Das kann uns ganz, ganz schnell passieren. Wie traurig muss Christus sein, wenn sich plötzlich einer über den anderen erhebt? Das tut Christus sicherlich leid. Selbst wenn man in der Sache, wenn das in der Sache richtig ist, selbst wenn sich einer falsch verhalten hätte, ist es trotzdem eine Sünde für einen persönlich, wenn man sich gegen den anderen erhebt, wenn man so eine Art geistlichen Hochmut entwickelt, einen falschen Stolz. Damit erhebt man sich gegen den anderen. Und vielleicht verbündet man sich mit anderen, sucht man nach Alliierten, die den anderen angehen oder kritisieren. Und schon haben wir eine Streitigkeit. Schon haben wir vielleicht eine Spaltung in einer christlichen Gemeinschaft. Und so ist es dazu gekommen in der Kirchengeschichte, so kommt es immer wieder in einer Gemeinde. Und egal, wenn wir uns so verhalten, egal, was wir am Guten vorher getan haben, es wird dadurch, dass wir uns über die anderen erheben und über sie dem schlimmsten Gedanken vielleicht denken, sie abwerten, abklassifizieren, wird es zu einer Sünde. Denn das ist lieblos. Man kann mit jemandem reden, aber man kann es auch liebevoll tun. Christen streiten zwar, aber sie dürfen sich nicht über die anderen erheben. Warum kommt es dazu? Das passiert vielen. Das passierte damals. Wir lesen in der Bibel einige Beispiele. So ein Beispiel gibt es auch im Galaterbrief. Als Petrus in Antiochien zu Gast war und dort hatten sie gerade miteinander gegessen, die Christen, die aus dem griechischen Bereich zum Glauben kamen, und die Christen, die aus dem jüdischen Bereich. Und als sie so gegessen haben, ganz fröhlich waren, sich ausgetauscht haben, kam eine Gruppe aus Jerusalem um Jakobus herum. Und auf einmal stand Petrus auf, entfernte sich von diesen Christen, damit die Judenchristen nicht schlecht über ihn reden. Und damit begab er sich in eine Manier der Heuchelei. Und das hat ihm der Paulus auch vorgeworfen. Paulus hat ihm die Meinung gesagt, wie kannst du denn, so geht das nicht, du widersprichst dir selbst. In der Gemeinde angstfrei anders sein. Auch wenn ich nicht genauso bin wie der andere, brauche ich keine Angst zu haben. Keiner wird mir was vorwerfen oder vorhalten. Der Apostel Paulus schreibt, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Man braucht schon Demut, um einen anderen höher zu achten als sich selbst. Das ist, ich würde fast behaupten, fast unmenschlich. Sehr schwer. Wer macht das von uns? Aber es reicht nur, wenn wir den anderen nicht abwerten, sondern als Freund Jesu betrachten. Der genauso ein Freund Jesu ist wie ich. Dass wir in unserer Unterschiedlichkeit liebevoll miteinander umgehen. Maria, Martha und Lazarus, sie leben unter einem Dach. Das Christsein des Wortes und das Christsein der Tat, das Christsein der Freunde Jesu, sie leben unter einem Dach. Und die wenigsten von uns tragen im gleichen Maße alle diese drei Anteile in sich. Wir haben alle irgendwo eine Schlagseite. Entweder sind wir eher die Aktiven oder die Kontemplativen, also die Betenden. Oder einfach sagen wir, okay, ich bin Freund Jesu, das wurde mir einmal gesagt und so lebe ich. Aber einen blinden Fleck hat jeder von uns. Es muss und soll möglich sein, in einer christlichen Gemeinde mit eigenen Gaben, mit eigener Persönlichkeit leben zu können, ohne davor Angst zu haben, dass andere mir meine Andersartigkeit vorwerfen. Das Ziel von uns darf nicht sein, dass Christen möglichst in eine Uniform gesteckt werden. dass man sie normiert, alle nach gleichem Strickmuster, sondern die Buntheit, die Farbenfreude und dass wir das als Gemeinde fördern. Wie können wir das tun? Zuerst muss man sich jedem dessen bewusst werden, dass man eigene Veranlagungen hat, Gaben und Geistesgaben auch. Ob das unsere Familie betrifft, Ehe oder in der Gemeinde. Dass wir versuchen, es nicht als eine Art Gegeneinander zu erleben, sondern als eine Bereicherung. Na schau mal, da kommt gerade ein Neuer in die Gemeinde. Da werden wir noch bunter. Da werden wir noch vielfältiger. Ist auch ein Freund Jesu. Bin gespannt, ist das eher ein Christ des Wortes oder der Christ der Tat? Wir brauchen beide. Wir können uns nicht leisten, Maria oder Martha oder Lazarus aus den Augen zu verlieren. Unsere Gemeinde will und muss versuchen, diese Farbenfreude in eine Art Harmonie zu bringen. Und das ist schwer genug. Wer von euch schon einmal bei unserem Einführungskurs gewesen ist, der hat es erlebt. Da kriegt jeder dann anschließend eine Mappe. Das ist gleichzeitig ein Werbeblock. Wir haben im November wieder, spätestens im November, einen Einführungskurs. Und da sprechen wir über vieles. Auch über die Werte unserer Gemeinde, die wir von der Bibel her herleiten. Gemeinschaft ist uns wichtig, eine liebevolle Gemeinschaft, ein liebevoller Umgang miteinander, dass wir zu Jesus hin und nach außen wachsen möchten, dass wir offen sind für andere Menschen, die vielleicht ganz anders sind als wir. Und sie werden Christen, Freunde Jesu und kommen in die Gemeinde. Und dass sie bei allem, was wir tun, keine Heuchler, sondern echte Christen sind. Das wünsche ich mir und das wünsche ich uns, dass wir eine solche Farbenfreude in der Gemeinde haben und dass diese Harmonie trotz Unterschiedlichkeit, trotz Meinungsunterschiede doch für Außenstehende abzulesen ist und dass es unsere gemeinsame Anstrengung ist. Ja, wenn die das manchmal nicht wollen, fragt man sich, was für Gründe könnten es sein? Ist das vielleicht eine Menschenfurcht? Ist es vielleicht die Meinung anderer Menschen, wir wollen einfach anderen Menschen gefallen? Im 1. Petrusbrief lesen wir, geht es mir denn um die Zustimmung der Menschen oder geht es um Gott? Suche ich etwa Menschen zu gefallen? Wollte ich noch den Menschen gefallen? Dann wäre ich kein Knecht Christi. Wir wollen Jesus gefallen. Und Jesus sagt hier noch einmal, aber notwendig ist nur eins. Diese gemeinsame Basis von Wort und Tat soll uns verbinden. Nun habe ich ein starkes Plädoyer abgegeben für die Zusammengehörigkeit von Wort und Tat innerhalb eine Gemeinde. Und vielleicht denkt manche, da hat er diesen Text so ein bisschen auf diese Aussage hingebogen. Ich würde dem auch zustimmen, wenn ich das Letzte noch nicht sagen würde, was jetzt kommt. Und das ist kein Widerspruch zu dem, was ich bis jetzt gesagt habe. Aber eines ist notwendig. Das bedeutet, die gemeinsame Basis für die Christen des Wortes und für die Christen der Tat. Und es gibt eine gemeinsame Grundlage, die von dieser Differenz, die ich ganz, sage ich mal, krass geschildert habe, unberührt bleibt. Es gibt unterschiedliche Christen, aber die sollen sich gegenseitig ergänzen. Sich gegenseitig dienen, wie wir das gehört haben, mit den vielfältigen Gaben, mit der schillernden Vielfalt der Gaben, die manchmal auch aneinander reiben. Aber trotzdem sich gegenseitig hochachten. Und selbst nach einem Streit gehen sich nicht aus dem Weg und wollen voneinander nichts wissen, sondern okay, wir haben uns ausgesprochen. Wir sind vielleicht in dem Punkt andere Meinung. Gerade bei Dingen, die sind manchmal so praktische Art. Ob man diese Teppiche hat oder irgendeine andere Farbe, ich habe das alles in Gemeinden, in Gemeindeversammlungen erlebt, wo man in mehreren Gemeindeversammlungen ja, zur Höchstform gelaufen ist, um sich gegenseitig die Köpfe abzuschlagen. Habe ich das krass ausgedrückt? Naja, vielleicht. Ja, das war es nicht wert. Das wäre doch wurscht, ob das blau ist oder dunkelrot. Trotzdem haben die Christen sich einfach ihre Werte abgesprochen. Sie haben miteinander nicht geredet, monatelang, wegen solcher Sachen. So sollte es nicht sein. Sie gegenseitig hochachten und lieben. Das will Jesus. Und trotzdem, und das ist das, was ich jetzt betone, ist immer für alle das eine notwendig. Und das ist so, wie es so blaue und rote Bälle gibt. Die haben eine gemeinsame Basis. Die sind nicht eckig. Die sind rund. Und die rollen alle. Und solange sie nicht viereckig sind, ist es okay. Und für uns Christen, für unsere Gemeinde, ist es unerheblich, wie wir begabt sind. Die Zusammengehörigkeit von Wort und Tat ist hier wichtig. Und das, was die Maria hier auch gewährleistet hat, dürfen wir nie vergessen. Nämlich, dass wir auf Gott hören. Beide brauchen das. So wie Maria auf Jesus gehört hat, ja, besonders intensiv, das braucht genauso auch diese Martha. Und das braucht auch der Lazarus. Unsere Geschichte ist ein Plädoyer für die nehmende Liebe, für das Empfangen dessen, was Jesus uns zu geben hat, nämlich in seinem Wort, dass wir uns zu den Füßen Jesu setzen und seine Liebe empfangen, dass ich mich zu seinen Füßen setze und seine Liebe empfange, und die zeigt er uns auch durch sein Wort. Ich brauche Menschen, die sich diesem Wort aussetzen. Du brauchst Menschen, du brauchst Christen, die sich Gottes Wort aussetzen. Und dass du dich selber Gottes Wort aussetzt. Wir sitzen gemeinsam zu den Füßen Jesu, sind die Empfangenen. Und das ist die Grundlage. Aber nur eins ist notwendig. Jesus braucht Menschen, die sich von ihm ansprechen lassen, sich vergeben und lieben lassen. Und zwar nicht nur einmal, grundsätzlich, sondern immer wieder. Und so ein Hunger danach sollte uns prägen. Ich habe jeden Tag aufs Neue Hunger und Durst nach dem, was Jesus mir zu sagen hat. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Wachsen. Wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen zu Christus hin. Wir sind eine bunte Gemeinschaft. Leider gibt es Situationen, in denen sich ein Christ gegen den anderen erhebt. Aber Jesus will, dass wir angstfrei leben können in der Gemeinde und dass wir auf Empfang gehen bei Jesus. Dieser Text mahnt zu Vorsicht allen Bestrebungen gegenüber zu einem geistlichen Hochmut. Wenn man sich weniger in der Haltung eines Empfangenen, aber vielmehr vielleicht nur in der Haltung eines Gebenden begibt, dann steht man in dieser Gefahr. Und diesen geistlichen Hochmut kann es bei den beiden geben, bei den Christen des Wortes und der Christen der Tat. Jesus aber hatte beide, Maria und Martha, lieb. Und Zacharias war sein Freund. Er lädt uns heute ein, dass wir zu ihm kommen und empfangen. Deshalb kapituliere vor Gott. In deinen Unzulänglichkeiten, vielleicht in deiner Neigung dazu, sich über andere Christen höher zu stellen, besser dazustehen. Und empfange. Ich möchte beten und im Anschluss daran werden wir auf ein Lied hören und bleiben dabei sitzen. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass du deine Gemeinde so bunt geschaffen hast und dass du uns aushältst. Herr, wie oft fehlt es uns an Geduld und Weitsicht? Wie oft spüren wir, dass uns die anderen Christen auf den Geist gehen, dass wir uns über sie ärgern? Und wie oft stehen wir in der Versuchung, uns höher zu stellen als sie? Bitte, Herr, bewahre uns davor. Gib uns bitte Barmherzigkeit, Demut, aber auch, dass wir uns eingestehen, wir verfallen in Sünde. Wir lassen uns verführen. Herr, lass uns immer wieder neu anfangen. Und lass uns immer wieder versuchen, den anderen höher zu achten als uns selbst, weil du dir das wünschst. Amen.
So viel Hoffnung, die ich habe, so viel unverdiente Gnade, eingeladen und du selbst deckst mir den Tisch. So viel Frieden, so viel Klarheit, so viel ungezähmte Wahrheit, so versöhnt und so gekrönt bin ich durch dich. Mit staunenden Augen und leeren Händen, einmal näher vor dir. Mit offenem Herzen zu deinen Füßen, einmal mehr. Bedingungslos kapitulier, lächelnd und weinend im Staub vor dir. Gebrochen und erhöht zugleich, unendlich arm und unendlich reich. So viel Hoffnung, die ich habe, so viel unverdiente Gnade, eingeladen und du selbst deckst mir den Tisch. So viel Frieden, so viel Klarheit, so viel ungezähmte Wahrheit, so versöhnt und so gekrönt bin ich durch dich. Mit staunenden Augen und leeren Händen, einmal mehr vor dir. Mit offenem Herzen zu deinen Füßen, einmal mehr. Mit staunenden Augen und leeren Händen, einmal mehr vor dir. Mit offenem Herzen zu deinen Füßen, einmal mehr. Bedingungslos kapituliert, lachend und weinend im Staub vor dir. Gebrochen und erhöht zugleich, unendlich arm und unendlich reich. Bedingungslos kapituliert, lachend und weinend im Staub vor dir. Gebrochen und erhöht zugleich, unendlich arm und unendlich reich. Wenn du mich küsst, erwacht ein Lied, die Wüste blüht, jede Träne versiegt. Jede Träne versiegt. Wenn du mich küsst, erwacht ein Lied. Die Wüste blüht, jede Träne versiegt. Jede Träne versiegt. Wenn du mich küsst, erwacht ein Lied. Die Wüste blüht, jede Träne versiegt. Jede Träne versiegt. Und wenn du mich küsst, erwacht ein Lied. Die Wüste blüht, jede Träne versiegt. Jede Träne versiegt. Mit staunenden Augen und leeren Händen einmal mehr vor dir. Mit offenem Herzen zu deinen Füßen einmal mehr. Bedingungslos. Kapitulier, lachend und weinend im Staub vor dir, gebrochen und erhöht zugleich, unendlich arm und unendlich reich.
Das war Mitte der 70er Jahre, da war damals in der Gemeinde, in der ich als Kind war, folgende Situation. Mir fiel das gerade ein während deiner Predigt. Da war das so üblich, dass die Liederbücher zu Beginn des Gottesdienstes verteilt wurden am Eingang. Jeder wurde begrüßt und das machte viele Jahre oder doch eine Reihe von Jahren ein geistig Schwerstbehinderter. Der verteilte, das war die einzige Aufgabe, die er machen konnte. Und er hatte ein freundliches Wort auf seine Art, wie er das so ausdrücken konnte, und gab dann das Liederbuch. Und der damals junge Mann hatte die Begabung, trotz seiner Schwerbehinderung in die Herzen der Menschen zu schauen. Und hat manchmal, da kam ein Ehepaar rein, dann hat er die festgehalten und gewartet, bis die anderen kamen und gesagt, ihr müsst euch auch begrüßen. Und dann gab es viele Tränen. Warum? Weil die seit 40 Jahren nicht miteinander geredet haben. Manchmal gebraucht Gott auch Behinderte, um uns auf seinen Weg zu bringen. Ein Ausdruck von Liebe ist es auch, für andere zu bitten. Die Bibel fordert uns immer wieder dazu auf. Und das wollen wir jetzt auch tun. Ich bitte euch zur Fürbitte aufzustehen. Herr Jesus, wir kommen mit unseren Bitten zu dir. Hilf uns, im Alltag und in dieser Gemeinde so liebevoll miteinander umzugehen, wie wir es gerade aus deinem Wort gehört haben. Alleine können wir es nicht. Und lass uns diese Liebe an andere weitergeben. Ich bitte dich für unseren Lebensraum. Segne, stärke und bewahre die Mitarbeiter, die praktische Liebe weitergeben. Segne unsere junge Gemeinde, dass sie immer mehr in dir wachsen. Segne unsere Alten und Kranken, dass sie nicht mutlos werden und sich in dir geborgen fühlen. Wir bitten dich für unsere Stadt und deren Verantwortliche. Segne sie. Lass sie gute Entscheidungen treffen. Auch für alle Regierenden in unserem Land bitten wir dich um deinen Segen und deine Leitung. Viele wichtige Entscheidungen in Kürze stehen an. Lenke du ihre Gedanken, dass es zum Besten für unser Land ist. Und Herr, wenn wir nach Afghanistan schauen, bitten wir dich besonders für unsere Glaubensgeschwister dort, die zum Teil jetzt schon verfolgt werden und auch hingerichtet werden, weil sie an dich glauben. Stärke ihren Glauben, dass sie dir treu bleiben können. Danke, dass du unsere Gebete erhörst. Amen. Nehmt bitte gerne wieder Platz.
Ich habe ein paar Ansagen für uns.